Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Open Mic Night mit freier Themenwahl in unserem Parlament. Generaldebatte im Deutschen Bundestag mit einem Martin Schulz, SPD, der gar nicht so einverstanden ist mit Alexander Gaulands Ansichten, AfD.
Das wird kombiniert mit Aussagen wie, das tausendjährige Reich sei ein Vogelschiss. Herr Gauland, die Menge von Vogelschiss ist ein Misthaufen und auf den gehören Sie in der deutschen Geschichte.
In dieser Podcast-Episode des Updates sprechen wir über die Auseinandersetzung im Bundestag, bereiten für euch auf, wer wen wie angeschrien hat heute. Gesitteter ging es dazu im Steve Jobs Theater bei der Keynote in Cupertino bei der Vorstellung der neuen iPhones, wieder mit krassen Preisen für die Geräte. Wir fragen uns, wieso kaufen wir so sauteure Smartphones, obwohl wir damit eh nur noch Fotos machen und Nachrichten verschicken?
Jeder kann halt sein Geld dafür ausgeben, wo er will, ne? Wenn das dein Hobby ist. Andere machen Sport für 60 Euro im Monat.
Ja, außerdem Thema im Update-Podcast Hurricane Florence. Der Governor von North Carolina bezeichnet den Sturm als echtes Monster.
This storm is a monster. It's big and it's vicious. It is an extremely dangerous, life-threatening, historic hurricane.
Ein historischer Hurricane, der unterwegs ist auf dem Weg in Richtung South und North Carolina und Virginia und er verliert nicht an Kraft. Wie der Weg so eines Hurricanes berechnet wird, darüber sprechen wir hier im Update-Podcast vom 12. September 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist ein bisschen sowas wie eine Open Mic Night mit offener Themenrunde, nur halt tagsüber und nicht in einem Kellerclub, sondern im Bundestag. Heute war Generaldebatte im Deutschen Bundestag. Da geht's schon mal hoch her. Und heute hat vor allem eine Auseinandersetzung für Aufsehen gesorgt, nämlich die zwischen der AfD und dem Rest des Bundestages im Prinzip. Im Fokus standen AfD-Fraktionschef Alexander Gauland und Martin Schulz von der SPD.
Die Migranten sind an allem schuld. Eine ähnliche Diktion hat es in diesem Hause schon einmal gegeben. Und ich finde, es ist Zeit, dass die Demokraten in diesem Lande sich gegen diese Art der rhetorischen Aufrüstung, deren Resultat Gewalttaten auf den Straßen ist, wehrt, Herr Präsident.
Für uns hat Vassili Golot aus unserem Hauptstadtstudio die Debatte beobachtet. Vassili, was hat Alexander Gauland denn gesagt, dass Martin Schulz da so aus der Fassung gebracht hat?
Gauland hat in seiner Rede die rechtsextremistischen Übergriffe, die es in Chemnitz gegeben hat, relativiert. Konkret klang das so, er sagte, so widerlich Hitlergrüße sind, das wirklich schlimme Ereignis war die Bluttat zweier Asylbewerber. Und eigentlich hat er damit das gemacht, was wir von seiner Partei gewohnt sind. Er hat sich ausschließlich auf die Flüchtlingspolitik fokussiert. Er hat Straftaten von Asylbewerbern und Flüchtlingen aufgezählt und Angela Merkel persönlich für die Situation im Land verantwortlich gemacht. Hetzjagden und Zusammenrottungen hätte es in Chemnitz nicht gegeben, sagt Gauland. Stattdessen berechtigte Proteste von besorgten Bürgern. Und dafür bekam er viel Applaus von der AfD.
Jetzt hat nicht nur Martin Schulz reagiert. Wie hat denn der Bundestag insgesamt reagiert auf die Rede von Alexander Gauland?
Von den Parteien, die links im Bundestag sitzen, also Grüne, SPD und Linke, gab es immer wieder vereinzelte Zwischenrufe. Bei CDU- und FDP-Politikern konnte ich vereinzeltes Kopfschütteln feststellen, ansonsten Stille. Und die Kanzlerin saß auf der Regierungsbank, war ein bisschen an ihrem Smartphone zugange und würdigte Gauland keines Blickes, fand dafür aber in ihrer Rede deutliche Worte.
Es gibt keine Entschuldigung für Hetze, zum Teil Anwendung von Gewalt, Nazi-Parolen, Anfeindungen von Menschen, die anders aussehen, die ein jüdisches Restaurant besitzen, Angriffe auf Polizisten und begriffliche Auseinandersetzungen darüber, ob es nun Hetze oder Hetzjagd ist, helfen uns dabei wirklich nicht weiter.
Also Merkel hat den Rechtsextremismus klar verurteilt und der AfD inhaltlich Kontra gegeben. Genau das ist ja die Strategie der AfD. Sie nutzen Straftaten, und zwar ausschließlich Straftaten von Flüchtlingen, als Vorwand, um ihr rechtes Weltbild in die Öffentlichkeit zu bringen. Denn natürlich heißt keine Partei in Deutschland irgendwelche Straftaten gut. Aber alle Parteien bis auf die AfD wissen, für die Aufklärung ist in Deutschland immer noch die Justiz zuständig.
Jetzt ist es aber so, dass von der FDP offenbar auch nicht so viel Applaus für Martin Schulz gekommen ist. Was hat denn die FDP für Ideen zum Thema AfD?
Ja, es gab keine Standing Ovations wie von einigen anderen Parteien, aber es gab durchaus einige FDP-Abgeordnete, die geklatscht haben. Partei- und Fraktionschef Christian Lindner, der legte seinen Fokus in seiner Rede erstmal auf den Bundeshaushalt. Er ärgert sich, dass gerade viel Geld da ist, die Bundesregierung aber zu wenig in die Zukunft investiert. Und er ärgert sich auch extrem, dass mal wieder alle auf die AfD reinfallen und Deutschland in den Debatten einfach nicht von dem Thema Migration loskommt. Und er selber sieht das so, er sagt, dass die Migration nicht das Problem sei, stattdessen das Management der Migration.
Aber das sieht die AfD vermutlich ganz anders, oder?
Die AfD sieht sich als Opfer des Systems. Man würde versuchen, die Opposition zu kriminalisieren, indem die anderen Parteien eine Art Volksfront gegen die AfD aufbauen. So hat Alexander Gauland das gesagt. Und auf die Kritik von Martin Schulz, der ihm sagte, dass er auf den Misthaufen der deutschen Geschichte gehöre, hat Alexander Gauland dann so reagiert.
Das ist nicht mein Niveau. Das hat mit Faschismus überhaupt nichts zu tun, was ich gesagt habe. Es ist der Versuch, uns sozusagen aus dem demokratischen Konsens auszugrenzen. Aber das wird Ihnen nicht gelingen.
Das ist die Rolle, in der sich Gauland und seine Kollegen wohlfühlen. Sie liefern keine eigenen Inhalte, sondern sind laut und kritisieren ohne Grundlage von Fakten. Und das hat sich oft genug gezeigt, bewusst ohne Grundlage von Fakten.
Ach, was ist das denn für eine Debattenkultur da mittlerweile im Deutschen Bundestag? Was ist deine Einschätzung? Tut das der Demokratie momentan gut, dass da so viele Emotionen mitspielen?
Ja und nein. Also auf der einen Seite sind Emotionen natürlich gut, damit die Menschen sehen, dass die Politiker der klassischen Parteien, die schon lange im Bundestag sitzen, dass die Leidenschaft haben, dass in denen Feuer steckt. Das tut der Demokratie insgesamt auch gut, weil ich das Gefühl habe, dass durch die AfD die anderen Parteien aus der bequemen Mitte so ein bisschen rauskommen und ihr eigenes Profil stärken und schärfen, auch deutlicher wieder zur Geltung kommen und für das stehen, für das sie schon immer gestanden haben. Der Nachteil ist aber natürlich ganz klar, wir reden nicht über konkrete Inhalte, wir reden nicht über den Haushalt, über Investitionen, über Dinge, die Deutschland irgendwie in Zukunft verändern könnten und sollten. Stattdessen reden wir über die AfD und über plumpe Aussagen, plumpe, pauschale, nicht belegbare Aussagen. Das könnte natürlich dauerhaft, wenn sich das nicht ändert, zum Problem werden.
Generaldebatte im Deutschen Bundestag. Infos waren das von Vassili Golot aus unserem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die EU mag Ungarn momentan etwas ungern. Hier ist Deutschlandfunk Nova das Update, wenn eine Regierung Kampagnen startet gegen Nichtregierungsorganisationen oder wenn sie in die Forschungsfreiheit eingreift und ein Fach wie Gender Studies abschaffen will, wenn es Journalisten immer schwerer gemacht wird, unabhängig zu berichten, wenn sie gegen die Rechte von Minderheiten und gegen Flüchtlinge sind, dann stimmt was nicht mit der Rechtsstaatlichkeit in so einem Land. So sieht das die Mehrheit des EU-Parlaments im Fall von Ungarn und hat heute ein Strafverfahren gegen die ungarische Regierung auf den Weg gebracht. Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was genau kommt da jetzt auf Ungarn zu?
Ja, also theoretisch kann es sein, dass Ungarn Rechte entzogen werden im Europäischen Rat. Also zum Beispiel, dass Ungarn nicht mehr mitbestimmen kann, aber trotzdem weiter zahlen muss. Das wäre natürlich eine harte Strafe. Aber dass es so weit kommt, da gibt es auch ziemlich hohe Hürden. Das EU-Parlament hat jetzt erstmal dafür gestimmt, dass so ein Strafverfahren eingeleitet werden kann. Wirklich entscheiden müssen darüber die EU-Staaten. Und die müssen sich dazu auch noch alle einig sein, dass ein Mitglied tatsächlich schwerwiegend und anhaltend gegen die europäischen Grundrechte, also auch gegen das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, verstößt.
Die müssen sich alle einig sein. Und da ist es ja ziemlich unwahrscheinlich, dass Ungarn selbst seine eigene Strafe mitbeschließt.
Genau. Und dann hat Ungarn auch noch einen Verbündeten, nämlich Polen. Gegen Polen läuft ja auch schon so ein Rechtsstaatsverfahren. Und auch da ist es so, dass es direkt am Anfang stecken geblieben ist. Da gab es gerade mal eine Anhörung, unter anderem eben, weil Ungarn strikt gegen Strafen für Polen ist.
Und umgekehrt wird es dann wohl genauso sein.
Ja, trotzdem muss man sagen, dieser Beschluss heute vom EU-Parlament, der ist schon ein ziemlich starkes Zeichen gegen die ungarische Regierung. Und auch gegen die Regierungspartei Fidesz, auch weil die Stimmen zum Teil aus der eigenen Fraktion im EU-Parlament kamen, also der EVP-Fraktion, zu der eben auch Fidesz gehört.
Okay, das ist ja krass. Wie reagiert die ungarische Regierung denn jetzt drauf?
Ja, die ist ziemlich wütend und hat sich auf eine Art Gegenangriff eingestellt. Ungarns Regierungschef Viktor Orbán, der hat neulich schon gesagt, also eigentlich gehe es da nur um Rache, weil Ungarn sich weigert, Flüchtlinge aufzunehmen aus anderen EU-Staaten. Jetzt heißt es aus Ungarn, dass die Auszählung der Stimmen heute nicht korrekt gelaufen ist und die Regierung droht, gegen das Ergebnis zu klagen.
Und wird die Fidesz jetzt auch aus ihrer Fraktion austreten?
Ja, das könnte man gut verstehen, ne? Dass die Abstimmung so ausgegangen ist, das liegt nämlich mit Sicherheit an den Stimmen der konservativen EVP-Abgeordneten, also der größten Fraktion im EU-Parlament, und den stand ausdrücklich auch frei zu wählen, wie sie wollen, also ohne Fraktionszwang, könnte man jetzt verstehen, dass Fidesz sagt, nö. Aber nee, Fidesz sagt, sie bleiben in der Fraktion, auch wenn es noch andere Bündnisse gibt eigentlich, die jetzt in der Migrationsfrage viel näher an vieles dran wären. Zu solchen Bündnissen gehören zum Beispiel die AfB, die Lega Nord oder UKIP. Aber Fidesz sagt, wir bleiben, mit dem Argument, dass sie die EVP reformieren will, hin zu einer Anti-Migrationsfraktion.
Das EU-Parlament hat ein Strafverfahren gegen Ungarn auf den Weg gebracht, weil es den Rechtsstaat bedroht sieht. Infos waren das von Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova Update.
Zum zweiten Mal bestreiken die deutschen Piloten den irischen Billigflieger Ryanair. Diesmal machen auch die Flugbegleiter mit. Von heute Morgen bis morgen früh 2.59 Uhr soll das Ganze laufen. Und das Ziel ist bessere Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter. Das Management sagt, hey, wenn ihr noch länger streikt, dann gefährdet das das Geschäft in Deutschland. Und die Gewerkschaften haben das als Drohung aufgefasst. Nach dem Motto, aha, wer also sein Grundrecht auf Streik wahrnimmt, dem droht am Ende der Verlust des Arbeitsplatzes, oder was? Darüber können wir uns jetzt alle moralisch aufregen und auch darüber, dass Billigfliegen vielleicht auch nicht sonderlich gut ist für die Ökobilanz. Aber dann steigen wir doch wieder in einen billigen Flieger. Wieso ist das oft so? Also Bio- und Fairtrade-Kaffee kaufen und trotzdem Ryanair und EasyJet fliegen. Pascal Fischer aus dem Deutschlandfunk Nova-Team, du hast versucht, das rauszufinden. Warum steigen wir in die Billigflieger?
Nee, erstmal kannst du natürlich ganz rational und natürlich sagen, das ist eine Nutzenabwägung, ja, mein Anteil an der Klimarettung ist klein, egal, mein Spaß am Urlaub groß, die Wahl fällt nicht schwer, billig ist es ja auch noch, das sagen dann auch die Hörer auf der Straße zum Beispiel.
Ich fliege Ryanair, ich finde es doch total in Ordnung, obwohl ich weiß, dass es voll scheiße ist, mit den Arbeitsbedingungen und ja, nicht nachhaltig, aber man fliegt halt für 50 Euro nach Kopenhagen, das ist halt ziemlich geil, ne?
Vielleicht ist es ja auch einfach das Image, es ist halt cooler, gibt man vielleicht nicht zu, aber es ist cooler, sich welterfahren zu geben, als ja ökologisch zu sein.
So, und auf der anderen Seite dann aber trotzdem hochmoralisch unterwegs sein, immer Bio, wenig Fleisch, Fairtrade, Fahrradfahren, Müll vermeiden und dann doch für 20 Euro nach London fliegen. Wie geht das zusammen?
Naja, es gibt das schöne Phänomen der kognitiven Dissonanz. Ja, das funktioniert so, ich merke, dass mein Verhalten nicht mit meinen moralischen Grundsätzen übereinstimmt. Ich muss diesen Abgrund jetzt irgendwie kitten, vor allem wenn die Entscheidung schon gefällt ist. Und das erklärt dann der Neurowissenschaftler Henning Beck so.
Also wenn wir sie festgelegt haben, dann wird es in der Regel sehr schwer, weil dann sucht unser Gehirn eigentlich erstmal nach Bestätigungen dafür, warum unsere Entscheidung auch möglichst gut war. Denn wir wollen uns ja mit unserer Entscheidung anfreunden.
Also wenn das Ticket erstmal gekauft ist, dann setzt vor allem die Selbsteinlullung ein.
Ja, okay, Ticket ist schon gekauft. Ich könnte aber dann, wenn alle auf mich einreden und sagen, das ist schlimm, flieg bitte nicht mit Billigfliegern, könnte ich CO2-Steuer bezahlen oder ein Baumpflanzprojekt unterstützen oder sowas?
Ja, könntest du, würdest du aber mit geringerer Wahrscheinlichkeit tun sowas. Denn du würdest eben nicht dein Verhalten ändern, sondern erstmal gucken, wie du dein früheres Verhalten rechtfertigst. Und dann mit all diesen Einzelfallargumenten, die wir doch auch aus unseren Köpfen kennen, ne? Das ist jetzt nur ein Flug. Hey, ich bin jung, später werde ich nicht mehr so viel fliegen. Was ist schon mein kleiner Anteil an der Klimaerwärmung? Was kann ich denn für die schlechten Arbeitsbedingungen? Die Leute müssen ja nicht bei Ryanair arbeiten. Ja, das tut einfach gut. Und das ist auch belegt durch Studien, die sagen nämlich, Menschen, die sich schnell mit ihren Entscheidungen anfreunden, und zwar egal, wie klug jetzt diese Entscheidung am Ende dann irgendwann sind oder sich herausstellen, diese Leute, die sind glücklicher als Leute, die ständig mit gefällten Entscheidungen noch so herumhadern.
Ja gut, wenn ich mir selbst die Welt schön rede, dann heißt das ja noch nicht, dass die anderen mir glauben müssen und dass ich dann damit durchkomme.
Nö, klar, heißt es natürlich nicht, aber das ist ja leider auch der Punkt, sagt Simon Schindler, der ist Sozialpsychologe an der Uni Kassel. Wenn du fliegst und Rohstoffe verfeuerst oder eine Billigfluglinie als schlechten Arbeitgeber unterstützt, dann landest du ja nun mal nicht im Gefängnis. Mhm. Das Problem ist,
dass ich momentan keine sozialen Sanktionen zu befürchten habe. Das heißt, keiner wird zu mir hingehen und sagen so, aber das geht ja jetzt gar nicht mit dem Billigflieger zu fliegen, denkst du doch mal an die Umwelt. Das werden vereinzelt Leute sagen, aber generell die Norm, dass es mir wehtut, das ist noch nicht so weit.
Also du wirst im Nachhinein auch kaum gezwungen, deine Entscheidung nochmal zu hinterfragen. Als Straftat, ja, für die es dann Gefängnis gäbe, wäre das natürlich viel präsenter.
Aber selbst wenn da eine Norm Druck macht, dann kann ich ja trotzdem sagen, berührt mich nicht, juckt mich nicht, kümmert mich nicht.
Ja, natürlich. Darunter fallen dann all diese Ausreden wie, das müsste man erstmal im Detail klären, ob es den Piloten wirklich so schlecht geht. Ich kenne keinen persönlich und das heißt, die Betroffenen sind emotional zu weit entfernt. die kennen wir nicht. Ja? Das ist irgendwie so eine Masse von Leuten, von Arbeitnehmern. Wir würden vielleicht anders über einen Streik denken, wenn ein Familienmitglied betroffen wäre, sagt Simon Schindler.
Wir sind generell sehr anfällig für Einzelbeispiele. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, mit Statistiken zu argumentieren und mit wissenschaftlichen Befunden. Das konkret zu machen, dass man es quasi mitfühlt, also Empathie quasi weckt, das hat einen wesentlich größeren Effekt.
Ja, und um es jetzt mal positiv zu wenden, das könnte ja auch die Lösung sein jetzt bei sowas, ne? Indem ich mir die Leidtragenden der Arbeitsbedingungen wirklich konkret, persönlich vor Augen führe, ja, da bin ich dann eher motiviert, keine Billigfluglinien mehr zu nutzen.
Oder beim Aussteigen ein Trinkgeld geben über 100 Euro. Ja, wir biegen uns unsere moralischen Grundsätze gerne zurecht, um unsere Handlungen, um unsere Überzeugungen irgendwie in Einklang zu bringen. Dankeschön. Pascal Fischer aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team hat das mal analysiert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
10S, 10S Max und 10R. Das sind die drei Smartphones, die Apple jetzt gleich vorstellen wird. Vor wenigen Minuten ist die Herbst-Keynote gestartet. CEO Tim Cook steht schon auf der Bühne und erzählt. Und er und seine Leute, die werden in den nächsten Minuten die neuesten Smartphones, die neueste Generation vorstellen, von diesem Unternehmen zumindest. Dazu wahrscheinlich auch noch neue Apple Watches, drei verschiedene, haben irgendwelche Insider schon ausgeplaudert, beziehungsweise ist heute schon irgendwie ans Licht gekommen. Eins ist jetzt schon klar, und zwar bei den iPhones, da gibt's dann nur noch die ohne Home-Button und ich schätze, die Preise werden deftig sein, so zwischen 800, 700, 800 bis 1400 Euro, je nach Größe. Das ist sehr viel Geld, vor allem, wenn wir darüber nachdenken, für was wir die Smartphones mittlerweile überhaupt noch nutzen. Also Fotos machen, irgendwas mal googeln, Twitter und Instagram vielleicht noch benutzen und 2 bis 3 Messenger. Das geht natürlich auch hervorragend mit günstigeren 200, 300 Euro Geräten. Rebecca Endler, unsere Deutschlandfunk Nova Reporterin, hat versucht herauszufinden, wieso uns diese teuren High-End-Dinger doch noch so reizen.
Okay, mein Handy war eher günstig, so 200 Euro. Und ich habe es schon lange. Und als es mir an Tag 2 aus der Hand gefallen ist, da habe ich nichts gemacht. Das zersplitterte Display bröselt seitdem jeden Tag ein bisschen weiter in meinen Rucksack rein. Aber läuft noch. Kurzum, ich bin wahrscheinlich die Falsche für diesen Job. Also um zu erklären, was denn nun an den neuen, teuren Smartphones so toll sein soll. Das sollen andere machen.
Hallo, irgendeine Ahnung, was heute passiert? Was heute das Licht der Welt erblickt?
Nein, keine Ahnung.
Heute, Trommelwirbel, wird das neue iPhone vorgestellt.
Ah, okay.
Interessiert dich das?
Nein, überhaupt nicht.
Ja, schön, okay, ja.
Mein Name ist Stefan Ehrmann, ich bin Chefredakteur der Mac & Eye. Das ist das Apple-Magazin der CT.
Herr Ehrmann, sind Sie aufgeregt, gleich Präsentation des neuen iPhones?
Ehrlich gesagt nicht.
Mia, Euphorie klingt anders. Dabei ist das Smartphone unser wichtigster Begleiter. Laut einer Studie von Deloitte verbringen wir mit keinem Menschen mehr Zeit als mit unserem Smartphone. Durchschnittlich 30 Mal am Tag schauen wir drauf. 18- bis 24-Jährige sogar 56 Mal. Aber was genau machen wir da eigentlich?
Facebook, meine E-Mail-App und WhatsApp und Instagram.
Ich habe WhatsApp und Snapchat und ich habe auch Messenger.
Apps für soziale Medien. Das ist das, was die meisten von uns täglich benutzen. Und natürlich die Kamera. Ich miete mit meinem noch Fahrräder und lese Dinge auf Wikipedia nach. Apropos, klar, fast vergessen, googeln.
Ich ziehe eher mal mein iPhone aus der Hosentasche, um etwas zu googeln oder irgendwie in der App was nachzusehen, als dass ich mir an den Computer setze. Und das ist, glaube ich, ganz allgemein in der Bevölkerung so.
In der Tat. Es ist deutlich weniger wichtig, den neuesten Computer zu haben, als das neueste Handy. Telefonieren, also dieses klassische eine Nummer wählen, reden, auflegen, das geht zurück. Nachrichten werden mittlerweile hauptsächlich über das Smartphone konsumiert. Und da das Handy in Deutschland mittlerweile sogar den Fernseher auf Platz 1 der meistgenutzten Bildschirme abgelöst hat, gibt's neue Feature.
Zum Beispiel ein OLED-Display mit Notch.
Ja, so eine Technik, OLED, so ist das Display und der Notch ist ja letztes Jahr vorgestellt worden vom iPhone 10. Das ist halt oben am Bildschirm, ist da so eine kleine Einbuchtung.
Alright. Stefan Ehrmann weiß übrigens, es ist nicht OLED, sondern OLED. Aber wie soll ich mir jetzt den Unterschied zwischen OLED und LED, das was in Standard-Handys ist, so vorstellen?
Das Bild ist gestochen scharf, aber das ist eigentlich bei LCD-Displays auch schon so. Ein normales Auge erkennt da eigentlich keinen Unterschied.
Falls das neue schicke Handy also mal unter einem Mikroskop landen sollte, dann werden wir es kaum fassen können. Was für eine abgespacede Bildqualität.
Also es gibt wenig, was man mit den neuen Smartphones machen kann und mit den alten nicht.
Um also im Grunde genommen fast das Gleiche zu haben wie vorher, muss man ganz schön tief in die Tasche greifen. Wahrscheinlich so um die 1000 Euro für die Anschaffung des neuen iPhone.
Ist halt ein kompletter Witz, ne? Also viel zu viel, ja, halt lächerlich. Jeder kann halt sein Geld dafür ausgeben, wo er will, ne? Wenn das sein Hobby ist.
Ein Hobby, ja, da hat er gar nicht mal so Unrecht. Da Menschen mit Geld selbst aussuchen können, wofür sie die Kohle ausgeben, treffen sie manchmal, häufig, irrationale Kaufentscheidungen. SUVs in den Innenstädten zum Beispiel.
Zum einen ist, glaube ich, tatsächlich das iPhone sowas wie ein Statussymbol. Es gibt ja diesen Witz, woher wissen Sie, dass jemand ein iPhone hat? Er wird es Ihnen zeigen.
Louise aus Frankreich, die ich als letztes vor der Uni treffe, gehört dazu. Sie ist sich sicher, wenn sie das Geld gespart hat, dann wird auch sie sich das neue iPhone kaufen.
Ich habe ein MacBook, ich habe ein iPhone. Es ist wie comme une addiction, en fait. C'est bizarre. Aber ich kann nicht zum Beispiel ein Samsung kaufen.
Eine Sucht, ja. Oder einfach auch extreme Kundenbindung, wie das die Unternehmen nennen würden. Und das ist wahrscheinlich auch schon das ganze Geheimnis des Erfolgs von teuren Handys, denn
eine wirklich tolle Innovation, die jetzt komplett neue Maßstäbe setzen wird, ist nicht zu erwarten.
Und das, was wir damit machen, also googeln, WhatsApp und so weiter, das geht mit den günstigeren Modellen genauso gut. Macht nur nicht ganz so viel her. Oh.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Deutschland werden die Kartoffeln knapp. Das schreibt die FAZ. Der Spiegel glaubt sogar, dass die Preise für Kartoffeln bis zu 30% steigen könnten. Der Grund ist, die Ernte ist in diesem Jahr geringer ausgefallen, heißt es da. Ist das Panikmache oder ist da tatsächlich was dran? Unsere Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Taina Grünzig hat Landwirte angerufen und die sind gerade übrigens auf der Kartoffelfachmesse in der Nähe von Hannover. Das sind also alles echt Profis. Taina, wie ist denn die Situation der Landwirte momentan?
Ja, also die Dürre hat die Landwirte bei der Kartoffelernte auf jeden Fall beeinträchtigt. Das hat mir auch Rolf Peters berichtet. Der hat einige Jahre eine Kartoffelversuchsstation geleitet.
Also das ist schon ein sehr großes Thema, weil eben auch der Ertrag dieses Jahr sehr stark darunter gelitten hat. Wir werden ja dieses Jahr die historisch wahrscheinlich kleinste Kartoffelernte seit Aufzeichnung erreichen, dadurch, dass viele Flächen, gerade die nicht berechnet werden können, zu einem ganz, ganz geringen Teil nur das Ertragspotenzial abrufen können, was sie haben.
Da hören wir, einfach bewässern geht nicht immer. Warum eigentlich nicht?
Das liegt zum einen daran, dass nicht jeder Landwirt Bewässerungsanlagen hat und daran, dass Bewässerung auch relativ teuer ist. Darüber habe ich mit Martin Umhau gesprochen. Martin Umhau ist Landwirt und im Aufsichtsrat der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Er hat mir auch erzählt, dass die Kartoffel einfach nicht immer Priorität hat, wenn es um Wasserverbrauch geht.
Wenn da knappe Grundwasservorräte sind, dann wird es ja logischerweise in der Diskussion zu verstehen sein, wenn man sagt, die Kartoffeln brauchen das Wasser nicht so dringend wie die Leute zum Duschen.
Das heißt, beim Kampf ums Wasser verliert die Kartoffel gegen uns Menschen. Wie können denn die Landwirte sich ansonsten gegen die Dürre wappnen?
Ja, ein Wundermittel gibt es leider noch nicht. Es wird dazu aber im Moment viel geforscht und jetzt bei der Potato Europe wird genau darüber eben auch diskutiert. Das habe ich ebenfalls mit Rolf Peters besprochen und er hat mir erzählt, dass ein möglicher Lösungsansatz ist, den Kartoffelanbau großmöglich mit Pflanzen zu überdecken.
Denn das Blätterdach führt dazu, dass die Verdunstung aus dem Boden deutlich geringer wird und dementsprechend auch eher die Temperaturen im Damm nicht so ansteigen. Das ist so ein Effekt, den man sonst von einem Sonnenschirm kennt.
Jetzt ist ja besonders in diesem Jahr der Ertrag der Kartoffel besonders gering, eben wegen der Dürre. Rechnen die Landwirte denn insgesamt damit, dass das so bleibt?
Nicht unbedingt. Man weiß ja nie genau, wie sich das Klima verändert. Aber Martin Umhaus sagt, in der Branche rechnet man im Allgemeinen mit mehr Wetterextremen.
Und hat das dann negative Auswirkungen für den Kartoffelanbau?
Auch das muss nicht unbedingt sein. Martin Umhau zumindest ist zuversichtlich und sieht auch die positiven Seiten der Hitze. Die deutsche Kartoffel ist laut ihm nicht in Gefahr.
Wir haben hier in Deutschland einen wunderbaren Produktionsstandort für Kartoffeln. ist jetzt dieses Jahr mal nicht so zum Tragen gekommen. Und es ist ja dann auch so, dass logischerweise die Landwirtschaft zu den größten Verlierern gehört, aber es gibt auch viele Profiteure. Gucken Sie die Besucherzahlen in Freibädern oder in Biergärten oder sonstige Freizeitaktivitäten. Und da bin ich da ganz zuversichtlich, dass wir Landwirte damit auch irgendwie zurechtkommen.
Taina Grünzig über die Kartoffel im Jahr 2018. Ganz viele Informationen zusammengetragen von der Potato Europe, der Kartoffelmesse.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Florence kommt. Gefängnisse im US-Bundesstaat North Carolina wurden schon geräumt. Bewohner an der Ostküste in Alarmbereitschaft versetzt. Häuser wurden evakuiert. Der Gouverneur von North Carolina bezeichnet den Sturm als Monster.
This storm is a monster. It's big and it's vicious. It is an extremely dangerous, life-threatening, historic hurricane.
Für die USA beginnt jetzt also die Wirbelsturmsaison mit einem echten Monster. Experten gehen davon aus, dass morgen Abend der Hurricane Florence aufs Land treffen wird. Sie berechnen anhand von Modellen den ungefähren Weg des Hurricanes. Aber wie machen die das? Adrian Leiser ist Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst. Hallo.
Hallo.
Adrian, diese drei Bundesstaaten, South Carolina, North Carolina und Virginia, die hatten bereits am Wochenende vor dem Hurricane gewarnt. Wie wird denn berechnet, wo und auch wann der Wirbelsturm an Land trifft?
Also für die Vorhersage zuständig sind jetzt im Falle von Hurricane das National Hurricane Center des Nationalen Wetterdienstes der Vereinigten Staaten. Und dem zugrunde liegen die Berechnungen verschiedener Computermodelle. Letztendlich wird so ein Wirbelsturm behandelt wie jedes andere meteorologische Phänomen. Es werden Wind berechnet, Bewölkung, Niederschläge, Temperatur für die Zukunft. Wobei es da ganz entscheidend ist, dass ja der Ist-Zustand der Atmosphäre letztendlich bestimmt wird auf Grundlage von verschiedenen Messwerten. Normalerweise sind das Wetterstationen. Jetzt besteht natürlich das Problem, dass über Wasser diese Wetterstationen ja einfach nicht da sind. Und da müssen Bojen in die Bresche springen, Satellitenbilder. Und ein ganz wichtiges Instrument, gerade bei den Amerikanern, sind die Erkundungsflüge. Die fliegen also mitten in den Kern des Hurricanes rein und sammeln Daten. Und das ist eine ganz wichtige Grundlage für die Computermodelle.
Jetzt kennen wir diese Wetterkarten, wo wir verschiedene Linien sehen, die der Hurricane nehmen könnte, also in Richtung Land. Die sind dann relativ nah beieinander, aber so 100 Kilometer Unterschied macht natürlich schon was aus, oder?
So ist es. Das ist letztendlich nur so ein Querschnitt durch die verschiedenen Computermodelle. Und wie du schon sagst, je weiter die auseinanderliegen, desto unsicherer ist es. Je näher sie zusammenliegen, desto sicherer ist das Ganze. Und damit kann man letztendlich die Warnung ganz gut abstecken.
Wie oft werden da die Daten erneuert?
Ja, der Meteorologe hat natürlich quasi pausenlos ein Auge darauf, aber typischerweise werden die Warnungen so alle paar Stunden dann erneuert, spätestens alle 6 Stunden.
Wirbelstürme, diese Hurricanes, die werden ja besonders stark auf Wasser und wenn sie auf Land treffen, werden sie etwas schwächer. Aber was macht diesen Wirbelsturm so besonders gefährlich?
Er hat schon eine außergewöhnliche Stärke. Also wir befinden uns hier auf der zweithöchsten Kategorie der Saffir-Simpson-Skala. Das heißt, es ist ein besonders starker Hurricane, der sich auszeichnet durch extrem hohe Windgeschwindigkeiten im Bereich der sogenannten Eyewall. Das ist dieser Wolkenring um das doch eher wolkenarme und windschwache Auge. Und da haben wir eben sehr hohe Windgeschwindigkeiten. Und da sich dieser Hurricane wohl eher nicht abschwächt auf dem Weg zur US-Küste, müssen eben diese hohen Windgeschwindigkeiten auch entlang der Küstenabschnitte von South und North Carolina befürchtet werden.
Und wenn dann der Hurricane auf Land trifft, wird er, wenn er ins Landesinnere vordringt, schwächer. Was ist denn, wenn der an der Küste entlang schrappt und weiterhin Wasser in der Nähe ist?
Das ist das große Problem, was wir ja auch befürchten. Die letzten Wettermodelle deuten darauf hin, dass er eben nicht auf oder mit dem Kern über Land zieht. Und das führt einfach dazu, dass dieser Zustrom sehr feuchtwarmer Luft in den Hurricane hinein weiter bestehen bleibt. Also dieses Energiereservoir im Ozean, das befindet sich also noch unter dem System und der Hurricane kann weiter Energie aus diesem System speichern.
Was glaubst du, könnte es sein, dass Hurricane Florence im letzten Moment doch noch kleiner wird?
Leider gehe ich davon aus, dass es nicht der Fall wird. Klar, so kleine Intensitätsfluktuationen sehe ich schon noch im Bereich des Möglichen, aber er wird in jedem Fall als ein sehr starker Hurricane sich der Küste nähern und die entsprechenden Schäden hervorrufen.
Morgen dann?
Ab der Nacht zum Freitag wird es dann ernst für die Küste, ja.
Vom Deutschen Wetterdienst Meteorologe Adrian Leiser zur Berechnung des Weges eines Hurricane hier bei uns im Deutschlandfunk Nova. Und das war das Update am Mittwochabend. Pascal Fischer war mit dabei.
Und sagt Tschüss.
Mein Name ist Ralf Günther. Euch einen schönen Abend. Bye-bye.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.